Sind wir im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 17 bis 19. Paulus hat uns ja jetzt schon in manche Feinheiten eingeführt. Jetzt kommt eine hochinteressante Aussage. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Wenn wir hier den Paulus ganz wörtlich nehmen, das radikal umsetzt, dann ist diese Passage, eigentlich schon der Vers 17, das Ende aller christlichen Tradition. Hier sagt Paulus etwas, das ist ungeheuer. Er sagt praktisch, werdet meine Nachahmer. Und hier kommt ein Wort, das Paulus an und für sich schon in seine ganzen Briefe mehrmals benutzt, das heißt Mimetai, das heißt Nachahmer. Aber hier an dieser Stelle, das ist die einzige, wo es gibt im Neuen Testament, ist es mit dem Sühn verbunden, das heißt mit. Also er sagt hier praktisch, werdet meine Mitnachahmer. Das ist kein deutsches Wort, darum hat man hier Nachahmer gelassen. Es ist eigentlich so, wenn ich das richtig sehe, dann fasst er hier die andere Stelle, dass man Nachahmer sein soll, zusammen. Und um die Stelle überhaupt zu verstehen, muss man 1. Korinther 11, 1 zuerst sich zu Gemüte führen. Er sagt nämlich der Paulus etwas. Seid meine Nachahmer. Gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Also er sagt hier etwas, jetzt muss ich das einfach vergegenwärtigen. Der Jesus hat ja die Leute, ja, der Petrus, der Johannes, hat sie gerufen und immer gesagt, folgt mir nach. Und es ist interessant, wenn man hier vom griechischen Grundtext her die Stelle sich genau ansieht, dann benutzt er zwei Worte. Und zwar, er sagt einmal, folgt mir nach. Das ist dieses Akolutein, das heißt praktisch Nachfolge, so wie wir es verstehen. Man folgt einem Kriegsherr in der Krieg, man folgt jemand lehrmäßig, einem Lehrer, man folgt ihm nach, er gibt alles vor. Und die zweite Formulierung, die der Jesus benutzt, heißt ganz einfach, kommt einfach mir nach. Das heißt, der Jesus ist immer unser großes Vorbild, dem wir nachfolgen. Jetzt sagt Paulus etwas Ungeheures in dem 1. Korinther 11, 1. Er sagt praktisch, er ist der, der für uns, von Gott gegeben ist, er ist ja der Apostel der Heiden, der von Gott her die Fähigkeit auch hatte, das, was Nachfolge Jesu bedeutet, so auszuleben, dass er das Vorbild ist. Das heißt zu Deutsch, und darum steht hier auch das Sühn, das mit. Wenn wir der Paulus nachahmen, dann ahmen wir automatisch auch das nach, was der Herr Jesus wollte. Das heißt, dann sind wir in der echten Nachfolge Jesus. Paulus hat es so perfekt vorgelebt, dass wenn wir einfach das tun, was er getan hat, erfüllen wir genau das, was der Herr Jesus gemeint hat mit Nachfolge. Das ist natürlich dramatisch. Wisst ihr, ich bin jetzt so lange gläubig im Reich Gottes und ich treffe, wo ich hingehe, treffe ich auf die Traditionen. Ich treffe dauernd auf die menschliche Meinung. Und wir sind in der Christenheit, das hat angefangen schon 180 nach Christus, wir sind Menschen, die haben begonnen, diese biblischen Befehle zu ignorieren. Man ist einfach hingegangen und hat angefangen, andere Menschen nachzufolgen, die nachzuahmen. Zu mir sagte mal jemand, weißt du, wenn ich etwas nicht verstehe, was wissen will, dann frage ich der Bruder XY, ist ein großer Guru im Reich Gottes, der Brüderbewegung, könnt ihr euch den Namen sagen. Und was der sagt, das ist einfach Gesetz. Naja, so machen wir Sekte. Entschuldigung, wie soll man so deutlich sagen. Ich laufe doch nicht Leute nach. Wisst ihr, und hier geht es ja um was ganz Besonderes, hier geht es um Wandel. Wisst ihr, es spielt ja keine große Rolle, was ich sage. So ein Paulus sagt, er kasteit sich, er schlägt sich, dass er so ist, ist er im Wandel. Wandel heißt ja nichts anderes wie Lebensführung. Dass er seine Lebensführung ist, er im Wandel so ist, dass das nicht von dem abweicht, was er predigt. Das ist doch das Problem. Ich habe immer wieder gesehen, wenn ich Leute näher kennengelernt habe, dass ein Unterschied ist zwischen dem, was sie sagen und das, was sie sind. Ich habe da ein lustiges Erlebnis. Ich war mal in der Schweiz und da kam ein Bruder völlig erleichtert zu mir und er sagte, warum bist du erleichtert? Und zwar, wo wir weggefahren sind. Und dann sagt er, weißt du, Schweiz, Bank. Ich habe ja gewusst, du bist auf der Bank, Schweiz. Jetzt stand da, ich glaube, es war ein Maserati vor der Tür. Jetzt hat er gesagt, wer hat geglaubt, der Karl Hommann ist mit dem Maserati gekommen. Als er dann mit mir rausging und gesehen hat, dass ich in meinen alten Golf einsteige, dann sind dem Felsbrocken vom Herzen gefallen. Wisst ihr, und das spielt aber schon eine Rolle. Die Frage ist, ich habe zum Beispiel einen führenden Mann der Pfingstbewegung kennengelernt, der immer so salbungsvoll geredet hat. Der hat so salbungsvoll geredet, dass die möglichst gleich hast einen Lappen dabei haben müssen. So, also Entschuldigung, wie soll man so spöttisch sagen, aber das war so schmalzig, es war eine Katastrophe. Und dann habe ich den Mann kennengelernt und der hat nicht gewusst, wer ich bin, aber ich habe gewusst, wer er ist. Er hat ein Bankgeschäft gemacht mit meinem Bankhaus und ich war da zufällig dabei. Und dann habe ich den Mann einmal gesehen, wie der wirklich ist. Ich habe den Unterschied gesehen zwischen dem, was er salbungsvoll von sich gibt und wie er ist, wenn es hart auf hart geht. Und da konnte ich es mir nicht verkneifen, als wir fertig waren mit dem Geschäft, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich kenne Sie. Und habe ich ihm gezeigt, dass ich zu den Gläubigen gehöre. Und ich habe dann gemerkt, das war ihm mehr wie peinlich, dass ich jetzt plötzlich einmal gesehen habe, wie der Mann wirklich ist. Und das genau ist das, was der Paulus meint. Er sagt hier nicht, ahmt mich nach in eurem Reden, was ihr reden sollt, sondern er sagt, ahmt mich nach in eurem Lebensstil, wie ihr lebt. Was seid ihr für Menschen? Wie lebt ihr? Und er sagt hier ganz klar, ihr sollt mich mit nachahmen, und zwar, und jetzt kommt wieder ein ganz zentraler Punkt, wenn in der Bibel etwas als Hauptwort steht, dann ist es immer das Wesen. Also wenn er jetzt nur sagen würde, ahmt mich nach, dann meint er eine sachliche Aussage. Aber immer wenn die Bibel sagt, und zwar über diese Dinge, und benutzt ein Hauptwort, Substantiv, dann meint sie das Wesen. Ein Nachahmer ist jemand, das gehört zu seinem Fleisch und zu seinem Blut. Er macht es nicht einmal, dass er jemand nachahmt, sondern das ist Fleisch und Blut. Und damit meint der Paulus, wir sollen das bei uns in Fleisch und Blut übergehen lassen, dass wir zum Beispiel zwei Blöcke der Bibel untersuchen. Wir untersuchen, wenn der Jesus sagt, werdet meine Nachfolger, ahmt mich nach. Und an anderer Stelle sagt er, folgt mir nach, wie immer Führer. Dann sagt er, folgt mir nach, indem er mir einfach hinterhergeht, dass wir an der Person Jesu Christi lernen, wie wir in dieser Welt leben sollen. Das geht darum, wie sind wir. Und das Zweite, was zum Beispiel dann kommt, wenn wir nicht sicher sind, ob wir das richtig verstanden haben, wie der Herr Jesus das macht, dazu hat er, das steht in 2. Petrus 3, Vers 2, hat der Apostel ganz genau angewiesen, und ihnen gesagt, was sie aufschreiben sollen. Das heißt, dann kommt der Paulus, der uns genau erklärt, wie die Nachfolge Jesu zu verstehen ist, wie ich das machen soll. Wisst ihr, wenn du das verstehst, dann hast du hier etwas, da spielt dann keine Rolle mehr, was ein Führer einer Gemeinde, was ein Führer einer Bewegung, was ein Führer, sag mal, wenn du mal siehst, was die für eine Rolle gehabt haben, diese Führer, was der getan hat, wie der gelebt hat. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum ich in der Regel Biografien gelesen habe. Ich will in der Regel wissen vom Bibelübersetzer, ich will in der Regel wissen vom führenden Mann, der Lehren zementiert hat im Reich Gottes, der auch Bewegungen gegründet hat. Ich will wissen, was hat der getan, wie war der? Wisst ihr, wenn du das rauskriegst, wie der war, was er getan hat, wie er gewandelt hat, wie er gelebt hat, dann kannst du sagen, was seine ganze Aussage wert ist. Ich habe die Biografie von Darby gelesen. Ich bin manchmal zu Tränen erschüttert gewesen, wie hingegeben er war. An der Stelle danach, vielleicht zwei Seiten nur danach, hatte ich das Bedürfnis, das Buch in die Wand zu werfen. Wenn er in seinem Fanatismus so weit ging, dass er nicht einmal zur Beerdigung zu seinem Vater ging, aus seiner geistlichen Prinzipien. Wisst ihr, ich sage es mal so, du musst jemanden rundum kennen, von seiner Art, wie er ist, und was er tut und wie er lebt, dass du auch beurteilen kannst, ob das, was er sagt, einen Wert hat oder nicht. Und genau das sagt der Paulus. Er sagt, ahmt mich nach. Er sagt nicht, ahmt meine Verkündigung nach. Er sagt nicht, nehmt meine Lehrbriefe und probiert das jetzt aus. Sondern er sagt, ihr seht mich. Und sagt, jetzt guckt die anderen, die das schon machen. Und das sind eure Vorbilder. Und dann sagt er was Ungeheures. Das sagt viele, das ist die Masse. Viele wandeln, wie ich oft gesagt habe, also hat das scheinbar oft und dauernd verkündigt. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Wie oft habt ihr das verkündigt gehört, was jetzt kommt? Ich habe es keine fünfmal in meinem Leben, ich glaube keine dreimal gehört. Und weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus, ihr endlich das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Er sagt hier, ganz viele leben als Feinde des Kreuzes. Sie wollen nicht, dass das Kreuz Jesu Christi seine Wirkung an ihrem Leben ausübt. Sie wollen das nicht. Das heißt zu Deutsch, wenn ich das Kreuz ganz ernst nehme und an Paulus sein Muster sehe, dann bedeutet das Kreuz, dass ich mit Christus begraben und auferstanden bin. Das heißt, mein altes Leben, auch meine Ziele, meine Vorstellungen, mein Lebensstil, das alles, was ich bisher hatte, ist tot. Ist nicht mehr da. Und Paulus sagt, ganz viele wollen das nicht. Die sind die Feinde dieses Kreuzes. Sind Feinde, die wollen es nicht. Die wollen was anderes. Die wollen fromm sein, die wollen die fromme Lehren, die wollen auch die fromme Aussage, aber sie wollen hier nicht sauber sein. Weißt du, anders kannst du das nicht erklären, wie manche vorgehen. Weißt du, und ich sage es immer vorsichtig, im Reich Gottes habe ich zwei Kriterien, wie ich ein Mensch, ein Prediger, aber auch ein Nicht-Prediger, jemand, der Gott dient, und vor allem, wie ich auch eine Gemeinde beurteile. Und das sind immer zwei große Kriterien. Das eine Kriterium ist immer, wie steht er zum Herr Jesus? Was ist sein Zentrum? Was ist das Zentrum seiner Botschaft? Ist das Zentrum seiner Botschaft, der Herr Jesus sei vollkommenes Opfer allein, was er durch sein Blut erworben hat? Schon mal der lehrmäßige Teil. Und wenn es um den anderen Teil geht, dann geht es ums Geld. Und ihr könnt mir eines glauben. Wenn ich außer geistlichen Dingen vor etwas verstehe, aber das müsst ihr mich richtig verstehen, eher negativ, dann ist es Geld. Ich habe mit Geld alles erlebt. Ich habe Menschen gesehen, die waren so lieb und so nett, die so süßlich und die freundlichste Kunde. Und dann machst du einen Fehler und dann geht ihnen 400 D-Mark, war das noch, geht ihnen raus monatlich, nur mal für einen halben Monat. Dann habe ich eine Bestie vor mir gehabt. Das war kein Mensch mehr, das war eine Bestie. Wisst ihr, wenn ich sehe, wo Brüder sagen, wie sie ihrem Herr Jesus vertrauen und wie sie Gott vertrauen und wie das wunderbar ist, dass der Herr das alles macht, und dann wird hinterher ihre Versammlung möglichst dreimal, das ja funktioniert, wird mit Putzeimern das Geld eingesammelt. Versteht ihr? Wisst ihr, ich habe mal einen Prediger gehabt, einen Pfingstprediger, der hat gesagt, also ich habe lachen müssen, obwohl es zum Weinen war, der hat gesagt, und wenn sie kein Geld dabei haben, dann dürfen sie auch einen Scheck rausschreiben und reinwerfen. Weißt du, ich habe gesagt, das ist nicht normal. Aber das siehst du. Weißt du, wenn jemand immer sagt, wie er dem Herrn vertraut, wie er glaubt und wie alles wunderbar ist, das siehst du relativ schnell. Du musst nur gucken, wie er mit dem Geld umgeht. Dann weißt du, was los ist. Das heißt, das ist das, was der Paulus meint. Wenn jemand sagt, leben wir dem Herrn, sterben wir dem Herrn. Na, guck mal, wenn er in Gefahr kommt, wenn es darum gilt, ein Sterber, ob er bereit ist zu sterben, dann weißt du, was er wert ist. Und das genau ist das, was der Paulus uns vormacht. Jetzt musst du praktisch sagen, jetzt musst du in alle diesen zentralen Lebensweisheiten, die der Paulus uns geschrieben hat, musst du gucken, wie hat er es gemacht? Ganz praktisch. Wie hat er das gemacht? Und da gehört natürlich auch dazu, zu dem Wandel, zum ganzen Lebensstil, ganz große Rolle spielt hier eigene Ehre. Muss man gucken, was der Paulus über sein Haupt hat ergehen lassen. Wir sind ja gleich beleidigt, wenn uns nicht jeder Beifall klatscht. Was hat der Paulus gehabt? Die größte Chaotengemeinde, die es im ganzen Neuen Testament gab, war Korinth. Korinth war Chaos. Er listet ihn ja auf. Da gibt es ein Buch, das heißt, die korinthische Katastrophe, ich habe das auf Deutsch, vielleicht gebe ich es mal raus. Das ist ein englisches Buch, The Corinthian Catastrophe. Da listet er auf, wo die daneben waren. Die waren so gut wie in jedem Punkt daneben. Obwohl Paulus sagt, ihr habt alle Geistesgabe, ihr habt alle Segnungen, ihr habt alles. Aber die waren im Wandel, in der Praxis, völlig daneben. Die haben alles geduldet. Die haben falsche Lehre gehabt, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Die haben verdeckte Blutschande zugelassen. Also gleiche Frau, Mann, Sohn. Also Katastrophe, was man hier überhaupt sich vorstellen kann. Ob es jetzt Blutschande nennt oder anders, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall sexuelle Verirrungen. Die haben alles gehabt, was man sich vorstellen kann. Und Hier ist ein zentraler Punkt. Diese Leute haben den Paulus geschmäht. Was hat Paulus gemacht? Wenn ihr mal sehen sollt, wie jemand geistlich auf eine chaotische Situation reagiert, dann lest der 2. Korintherbrief. Es gibt keinen seelsorgerlichen Brief, der so eine Bedeutung hat wie der 2. Korintherbrief bezüglich dessen, wie man sich benimmt, wie man wandelt, wie man umgeht mit Leuten, die einen schmähen, die einen herabsetzen, obwohl sie 10 Klasse unter einem steht. Die konnten Paulus nicht einmal das Wasser reichen. Und er holt die seelsorgerlich zurück. Seelsorgerlich ist kein biblisches Wort, aber er holt sie geistlich wieder zurück. Wisst ihr, und das ist das, was der Paulus hier sagt. Er sagt, werdet meine Nachahmer. Wisst ihr, Paulus war ein demütiger, bescheidener Mann. Er sagt, ich bin der elendste aller Gläubigen. Aber er sagt, jetzt bin ich von Gott gesetzt, dass er mich nachahmt. Und wenn er mich nachahmt, habt ihr etwas mit. Das mit bezieht sich noch aufs Zweite, nämlich das, dass ich dann gleichzeitig das habe, wie ich immer Jesus nachfolgen soll. Da habe ich alles. Und er sagt, das ist das. Auch diejenigen, die das bereits ihm abgesehen und nachgemacht haben, er sagt, das sind die, die ihr als Vorbild habt. Und sagt, jetzt müsst ihr vor allem etwas wissen, bei diesem ganzen Thema der Nachfolge gibt es einen zentralen Bereich, wo es gefährlich wird, und das ist das Kreuz. Wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig. Wer bestimmt, was ich tue? Wer bestimmt, wie die Leute auf mich reagieren? Wer bestimmt, was ich für einen Einfluss habe? Wer bestimmt, was ich zu sagen habe? Wer bestimmt, ob ich Vollmacht habe? Wer bestimmt es? Nicht meine Ausbildung. Nicht, ob ich auf der Bibelschule war, ob ich Doktor der Theologie bin, das spielt alles keine Rolle. Nicht, ob ich Leute habe, die von mir abhängig sind, die kann man relativ leicht beherrschen. Sondern was ganz anderes, entweder bin ich so, dass das alles von Gott gesteuert wird, das war beim Paulus so, oder nicht. Wird das alles von Paulus gesteuert, dann ist es menschlich. Wird es auch von Gott gesteuert, dann ist es göttlich und dann ist es biblisch. Und Paulus zeigt uns, wie das geht. Er sagt zum Beispiel, ich lese gerade den Philemonbrief. Er sagt, ich könnte dir befehlen, aber ich tue es nicht. Ich hätte die Macht als Apostel. Ich tue es nicht. Ich appelliere. Du siehst, er benutzt keine Macht. Und die alten Brüder haben uns immer gesagt, der Punkt, ich sage mal so, wo die Gläubigen zu Fall kommen, das sind immer 3 Punkte. Aber das sind auch die 3 Punkte, wo ich im Wandel schief laufe. Das ist nicht nur, wo ich zu Fall komme, sondern da wird auch der Wandel beschädigt. Und da wird auch das Zeugnis noch außer beschädigt, wo mich die Leute nicht mehr ernst nehmen. Sie haben immer gesagt, das ist A, die eigene Ehre, B, das Geld, C, das andere Geschlecht. Und deine 3 Punkte siehst du, wie jemand steht. Wenn ich jemanden beurteilen will, dann muss ich gucken, wie hat der Paulus das gemacht? Wie ich selber, der Paulus hier das sagt, ihr müsst mal nur im Epheserbrief lesen, wie er ganz genau sagt, wie benimmst du dich einem Älteren gegenüber? Und wenn du um Paulus nachahmst, benimmst du dich der Ältere gegenüber genau so, mit einem würdigen, heiligen Ernst. Er sagt, wie benimmst du dich den Schwestern gegenüber, die älter sind? Er sagt, wie Mütter, wie deiner eigenen Mutter gegenüber. Wie benimmst du dich jüngere Frauen gegenüber? Er sagt, in aller Keuschheit, mit Zurückhaltung. Wie benimmst du dich ältere Männer gegenüber, wie euren Vätern? Ich sage es mal in meinen Worten. Also er zeigt hier ganz klar, wie man hier mit Niveau vorgeht. Und wenn du jetzt wissen willst, was jemand geistlich wert ist, ist nicht das, was er schwätzt oder schreibt, sondern du musst gucken, wie geht er vor. Und dann siehst du, ob er der Paulus nachahmt oder nicht. Du siehst da, ob er bereit ist, seine Natur mit Christus für gekreuzigt zu halten, dass er nicht auf seine Fähigkeiten vertraut, sondern vorgeht, wie Gott es ihm vorgibt. Und dann hast du plötzlich etwas Wunderbares. Und wenn das jemand macht, dann wird er keinen Druck auf die anderen Gläubigen ausüben. Er wird die anderen Gläubigen nicht quälen. Er wird sie nicht, ich sage es mal so, dauernd in der Welt ist das ja normal. Das ist schon fast eine Form von Mobbing, wo man die anderen dauernd nach seinem eigenen Willen striezt. Das tut er nicht. Sondern er vertraut darauf, dass wenn es echt ist und wenn Gott etwas will, dass Gott es für ihn tut. Er ist still und lässt der Herr für sich streiten. Wenn das der Fall ist, dann hast du solche Leute, wie der Paulus war. Der sagt, ich bin's Vorbild. Und wir werden nachher sehen, was er hier auch meint. Aber mir ist ganz wichtig, wenn jetzt jemand das nicht will, Paulus sagt, das ist für ihn, dass er weinen muss. Ein Mann wie der Paulus, der nicht weint, wenn man ihn ausgepeitscht hat, der nicht geweint hat, wenn man ihn gesteinigt hat, der nicht geweint hat, wenn man ihn weggejagt hat, der nicht geweint hat, wenn man ihn hat letztendlich zur Flucht getrieben, der auch nicht geweint hat, wenn die Gemeinde fast kaputt gegangen sind, der nicht geweint hat, wenn er verlästert wurde, der kaum erschütterbar sagt, aber wenn er das sieht, dass jemand nicht ein Nachahmer Jesu Christi und damit ein Nachahmer von ihm ist, sondern der noch am Eigner geht, der nicht bereit ist, das Kreuz als sein Todesstoß aufzufassen, dann weint er. Scheinbar ist das etwas, was der Paulus erschüttert bis aufs Blut. Wisst ihr, ich habe schon Dinge erlebt im Reiche Gottes mit führenden Leuten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die haben ihre Macht ausgespielt mir gegenüber. Die haben mich ins Gesicht hinein angelogen, ohne schlechtes Gewissen zu kriegen. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, ist unfassbar. Ich habe Leute gesehen, die haben sich von mir Dinge ausgeliehen. Und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, Karl Hermann, du kriegst es nicht wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Weil ich das brauche. Könnt ihr euch das vorstellen? Das waren die frömmsten Leute. Das sind die Leute, die mir dann erklärt haben, du bist nicht so fromm wie ich. Haben die mir das Gesicht nicht gesagt. Die haben gesagt, deine Frau hat Ungehorsam im Herzen. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich bin jetzt mit dir verheiratet und stelle nichts fest. Wie kannst du das feststellen, wenn du mich ein paar Minuten besuchst? Und dann sagt er, die Länge ihrer Haare. Versteht ihr? Das sind genau die Leute, die sind dann gekommen und haben gesagt, du kriegst deine Sache nicht mehr wieder. Ihr müsst euch das vorstellen. Das sind Dinge. Gut, der Bruder ist inzwischen geläutert, muss ich zu seiner Ehre sagen. Er hat sich dann von Gott zurechtbringen lassen. Aber wisst ihr, das sind so Dinge, wo man einfach auch dann erwartet von dieser Seite, weil ich es sage, ist es so. Entschuldigung, wenn ihr mir etwas glaubt, ohne es biblisch nachzuprüfen, seid ihr selber schuld. Seid ihr selber schuld, wenn ihr in eine Falle geht. Wisst ihr, warum mache ich so einen Zettel? Das hat nur einen Grund, dass man alles nachprüfen kann. Ihr müsst, was ich sage, in der Bibel nachprüfen. Ich bin nur ein Botschafter in Christi-Stadt. Ich habe nur Auftrag zu predigen. Aber ich darf nicht predigen, was mir in meinem Schädel rumgeht, sondern ich muss predigen, was die biblische Lehre ist. Das müsst ihr prüfen. Wisst ihr, wenn ich das höre, und manchmal die Leute nur sagen, nicht der hat gesagt, nicht der Karl Hermann hat gesagt, nicht irgendein Bruder hat was gesagt, sondern was sagt die Bibel? Und das ist Paulus. Paulus sagt, 1. Korinther 4, 6, er darf nicht über das Geschriebene hinausgehen. Und dann sagt er, wo er das betont, ist interessant, 1. Korinther 4, 6, da muss ich gleich 16 dazu lesen. Da sagt er dann, so ermahne ich euch nun, das ist jetzt interessant, da sagt er Parakaleo. Das ist die sanfte Ermahnung. Das, wo Para heißt daneben, Kaleo heißt, ich rufe dich auf die Seite und rede das sanft zu dir. Das ist nicht die scharfe Verwarnung, das ist ein ganz anderes Wort. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Dann erklärt er 17. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Er wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall und in jeder Gemeinde lehre. Und jetzt hast du was Wunderbares. Du hast jetzt beim Paulus in seine Lehrbriefe, hast du das, was er auch getan hat. Er sagt einmal, ich will nicht, dass ihr an mir etwas anderes seht, als das, was ich lehre. Du kannst davon ausgehen, unter der Inspiration des Heiligen Geistes hat Gott in den Lehrbriefen nur das schreiben lassen, was Paulus auch wirklich getan hat. Und da hast du perfekt das, wie man wandeln soll, wie man der Jesus nachahmen soll, wie man Paulus nachahmen soll. Wenn du jetzt Epheser 5 dir anguckst, Epheserbrief ist hier ganz tief, da sagt er, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Also er sagt, die Wirklichkeit ist das, was der Paulus schreibt. Und das, was der Paulus uns vorgemacht hat, nicht der Menschenmeinung und nicht der Lehrmeinung und nicht der Richtung, nicht der neue Richtung im Reiche Gottes, sondern es ist das, was Gott selber will. Wenn du der Paulus nachahmst, ahmst du der Herr Jesus nach. Wenn du der Herr Jesus nachahmst, ahmst du Gott der Vater nach. Das ist eine Kette. Der Vater durch den Sohn und durch sein Werkzeug, der Paulus, hat er uns das vorgelegt, wie wir wandeln sollen. Und er sagt, dieser Wandel hat mit der Liebe Gottes zu tun. So wie auch Christus uns geliebt hat. Jetzt kommt natürlich wieder Liebe. Wir haben ja aus dem Wort Liebe haben wir verrücktes Zeugs gemacht, auch in christlichen Kreisen. Man hat manchmal den Eindruck, wir sind keine Gläubiger, keine Jünger Jesu Christi, sondern Humanisten. Man hat aus dem Wort Liebe Humanismus gemacht. Man hat daraus gemacht, wenn man alles toleriert, wenn man fünf gerade sein lässt, wenn man immer lieb ist, dann ist es die Liebe Gottes. Alter Prediger hat einmal gesagt, Liebe ist der Hund von meinem Nachbarn, hat er recht. Das heißt, das ist das, was wir unter Liebe verstehen. Das Wort Agape hat eine ganz tiefe Bedeutung. Das Wort, ich sage es einmal, das ist ein Kommentar von einem großen Griechisch-Spezialist. Er hat es so formuliert. Ich sage es einmal in meinen Worten. Er sagt, Agape bedeutet die Liebe Gottes. Dir sagt die Bibel, du musst Gott nachahmen, und zwar in der Weise, wie der Herr Jesus uns geliebt hat. Und zwar, Agape, Liebe heißt, für einen anderen, also nicht für sich selber, für einen anderen, mit einem unverbrüchlich festen Wille, also radikal entschieden, das Beste zu suchen, egal, was es mich selber oder denjenigen kostet, das ist Agape. Wisst ihr, was das heißt? Der Jesus hat sich für uns gegeben, so wie es hier heißt. Christus hat uns geliebt und sich selbst gegeben als Darbringung und Schlachtopfer zu seinem Lieblingsgeruch. Müsst ihr euch vorstellen, der Schöpfer dieser Welt, vom Vater beauftragt, diese Welt zu schaffen. Weißt du, die Leute haben gar keine Ahnung, wer der Herr Jesus ist. Der Jesus hat die Ewigkeiten geschaffen. Wo der Herr Jesus beim Vater in dieser Lichtswelt war, gab es keine Zeit, auch keine Ewigkeit, gar nichts. Er hat alles geschaffen. Er hat das ganze Universum geschaffen. Er trägt das Universum mit einem Wort für sich. Müsst ihr euch mal vorstellen, hat das ganze Universum in der Hand. Er ist so gewaltig, das kann man sich nicht vorstellen. Diese gewaltige Person geht hin und verlässt diese Herrlichkeit des Himmels und erniedrigt sich aus Liebe. Er hat sich das kosten lassen, dass er seine göttliche Gestalt niedergelegt hat, Geist. Dass seine gesamte Vollmacht, die er hatte, hat er niedergelegt. Hat sich vollständig der menschlichen Natur unterworfen. Ich weiß nicht, was der Jesus gedacht hat, wo er plötzlich einen Körper hatte wie wir. Und diesem ganzen Elend, das wir Menschen haben, unterworfen war. Und dann hat er sich verspotten lassen, anspucken, auspeitschen. Ich bin heute noch überzeugt, er hätte, auch am Kreuz, es hätte ihn nur ein Gedanke gekostet und er wäre vom Kreuz heruntergestiegen, hätte diese ganze Welt in die Hölle werfen können, wäre eine Kleinigkeit für ihn gewesen. Macht er nicht, sondern er geht hin aus selbstloser Liebe und bringt sich da als Schlachtopfer, um uns durch sein Blut zu erlösen. Da siehst du, was Liebe ist, die kein Vorbehalt kennt, die bereit ist, jeden Preis zu bezahlen, um anderen zu helfen, nämlich, dass er nicht in die Hölle kommt. Das hat er getan, dass wir nicht in die Hölle kommen. Und jetzt kommt aber das Nächste. Liebe heißt aber auch, er will dem anderen das Gute geben, in dem Fall das ewige Leben, dass er gerettet wird, auch wenn es ihm weh tut. Das ist das, was im Hiob steht, wo Gott sagt, dass er einen Menschen manchmal bis zu dreimal, bis an den Rand des Grabes sogar bringt, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Wisst ihr, das sind die Dinge, wo Gott harte Sachen zulässt im Leben eines Gläubigen, aber auch im Leben eines Ungläubigen, um ihn zur Buße zu bringen, zur Umkehr zu bewegen. Und das ist die wahre Liebe Gottes. Ich habe keinerlei Hemmungen, in dem Fall jeden Preis zu bezahlen. Der Jesus sagt, er hat hier jeden Preis bezahlt. Mehr kannst du nicht bezahlen. Ich lese uns nur nochmal Philipper 2, 6, dass ihr hier seht, was die Bibel selber sagt, wie das heißt. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte, er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen, da steht im Griechischen Doulos, ein Sklave, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, und drum hat ihn Gott erhöht. Wisst ihr, das ist die totale Erniedrigung. Wenn jetzt praktisch der Paulus sagt, er ist mein Vorbild und er ahmt der Herr Jesus nach, dann bedeutet das, ich muss bereit sein, notfalls, wenn Gott es will, alles dran zu geben, alles aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Wisst ihr, wir sind Wohlstandsbürger. Ich sag's mal ganz ehrlich, es gab Generationen, die würden uns heute auch in unserer Nachfolge nur auslachen und nicht mehr ernst nehmen. Es gab Brüder, die haben sich als junge Menschen, blühende junge Männer, wo man gesagt hat, also gut, jetzt heiratest du, gründest eine Familie und dann kannst du ja Gott dienen. Also was sie gemacht haben, aus Liebe zu den versklavten Menschen haben die sich als junge Männer verkaufen lassen als Sklaven, um die Sklaven zu evangelisieren, um denen, die hier krepieren, die sind alle krepiert, um denen letztendlich das Evangelium zu bringen. Stell dir vor, also man muss sich immer mit auseinandersetzen, was es hieß, früher auf einer Galeere ein Sklave zu sein, der gerudert ist. Wenn die Galeere gerammt wurde, dann bist du ertrunken, weil du warst angekettet. Du hast schuften müssen, bis du hast kein Leben mehr gehabt, das war kein Leben. Und diese Leute haben sich neben die anketten lassen als Sklave, nur um ihnen zu sagen, das Leben hier ist furchtbar und ich sage das wie du, aber es gibt eine Hoffnung für dich, wenn du da Jesus findest, kommst du in den Himmel. Die waren bereit, das zu tun. Es gab Missionare, die sind in die Elfenbeinküste, ich denke es war Elfenbeinküste, ich bin nicht so gut geografisch mit Afrika. Dort waren Fiebersümpfe, die haben genau gewusst, wenn ich dort als Missionar hingehe, eine bestimmte Zeit, dann komme ich nicht mehr lebend zurück. Du infizierst dich 100%, du kommst nicht zurück. Die Christusträger, die Leiterin ist die Tante meiner Frau, der alte Bruder Klinge, gut, sie haben, hat alles zwei Seiten, aber die Christusträger haben eine Seite gehabt, die haben mich tief beeindruckt. Man hat ihn angegriffen und gesagt, du bist ein Verbrecher. Man hat gesagt, warum? Dann haben wir zu ihm gesagt, guck mal her, du hast hier Mädchen, 20-jährige, blühende Frau. Du schickst diese Frau, statt ihnen ein würdiges Leben zu bieten, schickst du sie nach Pakistan auf die Missionsfelder zu den Leprakranken. Du lässt die Leprakranken pflegen mit dem vollen Risiko, dass sie sich anstecken. Das werdet, irgendwann werden diese Menschen kaputt sein. Ich kenne die Schwester, sind inzwischen über 70, ich kenne die persönlich. Ich habe gesehen, wie die jetzt aussehen. Ich habe mich mit ihnen schon getroffen, vor kurzem wieder. Wisst ihr, du siehst hier plötzlich, da haben Menschen sich verbraucht. Das sind jetzt alte Frauen mit alle ihre, ich sag mal, Wehwehchen. Aber die haben das nicht gemacht, indem sie ein schönes Leben hatten und Familie hatten, sondern die haben es an der Front im Reich Gottes, haben sie das durchgekämpft. Die haben den Preis bezahlt. Und genau das meint der Paulus. Aber jetzt ist wichtig, jetzt darf man das nicht zur Regel machen, sondern nach Berufung, wenn Gott das von dir will. Wenn Gott das von dir nicht will, dann ist okay. Aber Paulus sagt, du musst nachher Gottes werden, indem du den Herr Jesus nachahmst. Mit der Liebe, die er hatte, musst du bereit sein, dem anderen entgegenzukommen, dass er gerettet wird. Und gleichzeitig musst du letztendlich mich nachahmen, ich mache es dir vor. Wisst ihr, man sagt immer, wenn du wissen willst, wie ein Mensch ist, musst du zwei Dinge mit ihm erleben. Ich kann das nur bestätigen. Du musst 4 Wochen mit ihm in Urlaub, oder was noch viel wichtiger ist, du musst mit ihm zusammen erben. Du erbst. Und du musst dann der Teil des Erbes sein, der zu kurz kommt. Dann hast du kein Problem mit dem Mann oder der Frau. Aber wenn derjenige, der ist, der zu kurz kommt, dann wirst du genau erleben, wie er ist. Und sie werden natürlich dich auch erleben, wie du bist, wenn du zu kurz kommst. Wenn es um die Dinge geht, dann siehst du, was jemand geistlich wert ist. Das ist das, was der Paulus sagt. Mir ein namhafter Bruder, ihr würdet ihn sogar kennen, hat mir erklärt, im frommen Lager, es geht ja im frommen Lager nicht anders zu wie in der Welt, kam Bruder zu ihm und sagte, ich bin geschäftlich in Schwierigkeiten, kannst du mir Geld leihen. Der Bruder hat selber keine Rente, sondern der hat ein gewisses Vermögen, von dem muss er leben. Jetzt hat er dem das Geld geliehen. Dann kam das Geld nicht mehr. Hat der Bruder alle Register ziehen müssen, dass er überhaupt sein Geld wieder bekommen hat. Wisst ihr, der hat um der Liebe willen, weil er gewandelt ist wie ein Paulus, hat er den nicht im Stich lassen wollen. Dann ist auf jemanden getroffen. Naja. Wisst ihr, und Die Frage ist, was sind wir bereit für Nachteile in Kauf zu nehmen? Sind wir bereit, uns alles gefallen zu lassen? Die Bibel sagt zum Beispiel interessanterweise, ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke auch der Nachfolge, sagt Paulus ganz klar, er zeigt es auch. Er sagt, ich muss mir vom Ungläubigen alles gefallen lassen, aber vom Gläubigen nicht. Das ist interessant. Wenn ich einen Ungläubigen betrügt, dann ist halt so. Wenn ich einen Gläubigen betrügt, dann musst du ihn packen. Zwei oder drei Zeuge, notfalls vor die Gemeinde, das ist schon ein Unterschied. Die Bibel sagt klipp und klar, du brauchst dir vom Ungläubigen nichts Geringste drauf einbilden, wenn er dich betrogen hat und du dann das wie ein Lamm mit deiner Lammesnatur einfach schluckst, brauchst du nichts drauf einbilden. Ist normal, Gott erwartet es von dir, dass du dich nicht wehrst. Aber in dem Moment, wenn man Gläubiger ist, dann versündigst du dich sogar, wenn du dich nicht wehrst. Weil es geht darum, dass er wieder in Ordnung ist mit Gott, darum musst du an ihn gehen. Du musst ihn unter vier Augen verwandeln, dann mit Zeugen und notfalls vor der Gemeinde. Aber die Frage ist, wisst ihr, zu mir kommen Gläubige und sagen, darf ich einen Prozess führen? Ich sage, ja. Ist wieder was anderes, wenn ich als Bank zum Beispiel oder eine Firma habe und ich muss um der Firma willen, muss ich bestimmte Dinge tun, aber privat kann ich nichts machen. Du musst dir die Unverschämtheiten und du musst dir die Bösartigkeiten deiner Nachbarn, deiner Verwandten, auch deiner Kollegen, vielleicht auch geschäftlich, musst du dir gefallen lassen. Weißt, ich werde nicht oft betrogen, aber mich betrügen sie auch manchmal. Ja, was soll ich machen? Wenn sie mich halt betrogen haben, ist halt so. Aber wenn mich jetzt ein Gläubiger betrügt, dann gebe ich keine Ruhe. Vor Gott in Christus. Ich drohe dem alles an. Ich sage dir, der Herr wird an dich gehen, der Herr lässt dir das nicht durch, du bist ein Gläubiger. Du hast es in Ordnung zu bringen. Das ist eine ganz andere Ebene. Das ist Paulus. Ist euch aufgefallen? Paulus lässt sich auspeitschen. Paulus lässt sich schlagen. Paulus lässt sich steinigen, lässt sich alles gefallen. Aber in Philippi lässt er sich nicht gefallen. Ist euch das aufgefallen? Apostelgeschichte 16. In Philippi, als er im Gefängnis war, da hat er sich gefallen lassen, dass er ausgepeitscht wurde und in den Stock gelegt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das heißt. Bis Mitternacht hat er Zeit gehabt, dass er Lob preisen konnte, vorher nicht. Und dieser Paulus geht dann hin, nachdem die anderen kommen und sagen, wir lassen dich frei, und besteht darauf, dass das amtlich geschieht. Also er setzt die unter Druck. Er hätte als römischer Bürger war er ja, hätte er die ins Elend bringen können. Wisst ihr, warum er das gemacht hat? Jetzt kommt wieder der Unterschied. Manchmal musst du auch den Ungläubigen gegenüber anders sein. Er hat es gemacht aus dem Grund, weil er die Lydia und die kleine Gemeinde vor Ort schützen musste. Er musste die so schützen, dass, das waren ja nur schwache Leute, schwache Frauen, er musste denen klar machen, da ist jemand, ein römischer Bürger, mit dem ist nicht zu spaßen, wehe, wenn wir an diese Gemeinde gehen. Das muss man immer vor Gott in Christus klären. Aber grundsätzlich heißt es, ich muss reagieren, wie der Herr Jesus reagiert hat. Ich muss reagieren, wie der Paulus reagiert hat. Ich muss mir notfalls alles gefallen lassen oder auch nicht. Je nachdem, wie die Situation es erfordert. Aber wenn es um mich privat geht, na ist halt so. Philipper 4,9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wir haben eine Albstadter Gemeinde aufgebaut. Wisst ihr, was Kaiser hat? Wir haben unser Privatleben auf den Altar legen müssen. Es gab kein Privatleben in dem Sinne. Das heißt zu Deutsch, jede Versammlung warst du da. Du musst immer da sein. Als Junger kannst du das machen. Wenn du älter wirst, habe ich auch inzwischen Probleme. Ich war jetzt in Österreich, ich habe einen Kollaps gehabt, bin im Krankenhaus gelandet. Dann bin ich halt eine Woche oder so nicht so ganz funktionsfähig, dass ich heute hier bin, hätte auch nicht sein können. Gell? Aber da ist es nochmal anders. Aber weißt du, wenn du junge, im Saft stehende Gläubige hast und du siehst der Paulus, ja, Entschuldigung, jetzt guck mal, wie die gelebt haben, dann hast du dich hinzugeben wie ein Timotheus. Da musst du alle Register ziehen. Wenn du 40 oder 50 Jahre das getan hast und dann wackelst, dann darfst du auch mal ein bisschen Erholung und Luft haben. Das ist okay. Aber wisst ihr, das ist das Problem. Die jungen Leute musst du sagen, hier müsst ihr angreifen. Ich habe manchmal Leute, die diskutieren mit dir jede Lehrfrage, die diskutieren alles mit dir. Und dann sage ich, Entschuldigung, warum sehe ich euch nicht in den Versammlungen. Wo sind ihr? Ich war mal in der Evangelisation, nicht weit von Albstadt, Brüdergemeinde. Da war Evangelisation, da war der alte Adolf Wüster, hat evangelisiert. Und es war dann interessant, ich komme da rein und da waren die Brüder nicht da, von der Versammlung. Einer war da und da habe ich gedacht, wo sind deine Brüder? Ja, weißt du, Donnerstag ist bei uns immer Familienabend. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. So was haben wir nicht gekannt. Wenn Evangelisation oder irgendwas war von Gemeinde, dann war es egal. Wir haben kleine Kinder gehabt. Wisst ihr, wo die waren in der Versammlung? Die haben wir in der Tasche unter den Tisch gestellt. Das war ein Normalfall. War normal. Wisst ihr, das ist das, was der Paulus meint. Er meint ganz oder gar nicht. Er meint, seht mich an, wie ich mich hingebe. Guck, was mein Timotheus macht. Guck, was mein Silas macht. Guck, was mein Lukas macht. Da siehst du, wie das gemacht wird. Wisst ihr, das ist das Muster. Das Muster ist nicht der Humanismus. Ich sage es jetzt einfach. Ich hatte eine Konferenz nicht weit von hier. Ich habe dann einfach gepredigt, wie ich das sehe, geistlich. Dann kamen die Brüder zu mir, ziemlich einer war ganz böse, sogar promovierter Mann, wenn ich das gesagt habe. Ich habe gesagt, Reich Gottes zuerst. Dann kommen immer die Gläubigen, sie haben immer die gleiche Aussage. Familie zuerst und dann das Reich Gottes. Und sage, das muss man mal zeigen in der Bibel. Zeig mir es mal. Wisst ihr, ich sage es mal so, unsere Kinder sind auch nicht kleine Götze, oder? Du hast ja keinen Einfluss, ob die gläubig werden. Sondern musst sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn aufziehen, aber du dienst dem Herrn und nicht deine Kinder und nicht deiner Familie und nicht deiner Frau und nicht deinem Mann. Wisst ihr, das ist das, was der Paulus zeigt. Das ist der Wandel ihm nach, praktisch einfach ihn als Musterbeispiel nachzuahmen. Aber im Reich Gottes ist halt so, es geht immer noch der menschliche Linie. 1. Thessaloniker 1,6, da gehört natürlich auch dazu, wenn Paulus sagt, du darfst nicht übers Geschriebene hinausgehen, der geht nicht übers Geschriebene hinaus. Entschuldigung, ich sage es mal hart, wenn ich hingehen würde und alle Gemeinden, ich gehe mal bei mir in meinem Leben zurück, was ich alles rauswerfen musste, wirklich rauswerfen musste, wenn du hingehst und mal guckst, was in den gläubigen Kreisen alles ist, was nicht geschrieben steht. Entschuldigung. Soll ich mal ganz deutlich werden. Wenn du jetzt hingehst zum Beispiel und du bist immer noch in einer Gruppe, wo Kindertaufe hat, dann muss ich sagen, in der Apostelgeschichte sagt, und das ist eindeutig, sagt der Apostel ganz klar, es darf nur jemand getauft werden, der von ganzem Herzen glaubt. Was heißt das? Kindertaufe ist verboten. Wisst ihr, aber das ist überhaupt kein Problem. Da sagt man, oh, die Tauffrage ist so eine schwierige Frage. Man sagt, ist überhaupt keine Frage. So eine Eindeutigkeit, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Getauft werden darf nur ein wiedergeborener, bekehrter Erwachsener, wo man gar nicht reden. Oder das mit dem Säger. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. 4. Mose. Ich muss sagen, Entschuldigung, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Ich brauche doch nicht das jedes Mal als Formel zu sagen. Händeauflegung bei Brautpaaren. Wisst ihr, was Handauflegung heißt? Ich mache mich mit jemand eins. Ich will doch mit dem Brautpaar eins machen. Die zwei sollen eins sein, aber ich doch nicht als der, der sie traut. Ich lege doch denen in 1000 Jahren keine Hände auf. Ich lege doch auch keinem Teufling die Hände auf. Die Bibel sagt, Hände werden aufgelegt, wenn jemand ausgesandt wird. Damit identifizierst du dich mit dem und sagst, ich sende dich aus, wie wenn ich selber gehen würde. Das ist was ganz anderes. Leute, versteht das nicht. Wenn ich alles das, was die Bibel nicht lehrt, weglassen würde und alles das, was die Bibel sagt, tun würde, wird sich die geistliche Landschaft völlig verändern und es würde ganze Missionswerke, ganze Gemeinde, ganze Richtungen würde zusammenbrechen, weil ganz viele Dinge nur auf lauter unbiblischem Zeugs aufgebaut sind. Und wenn ich wirklich in Paulus Nachahmung zusichere, dem ich sage, jawohl, ich will, Herr Jesus, ich will dir gehorsam sein, wie du sagst, ich will dir Paulus nachahmen, dann musst du rigoros aufräumen, links und rechts. Sonst kannst du nicht behaupten, dass dir Paulus nachahmst. Er sagt, du darfst nicht über das, was geschrieben steht, sogar hinausdenken. Da musst du mal gucken, was wir für Lehren haben. Lehre, wo keiner wagt, sie anzugreifen. Aber die Dogma, die Reformatoren haben das alles nicht getan. Wisst ihr, ich bin kein Nachahmer und kein Nachfolger Luthers, ich bin kein Nachahmer und kein Nachfolger von Darby, ich bin kein Nachahmer von Georg Müller, ich bin kein Nachahmer vom Schlachter, ich bin kein Nachahmer vom Hudson Taylor, ich will ein Nachahmer des Paulus sein. Versteht ihr den Unterschied? Das ist der große Unterschied. Wenn du das jetzt ernst nimmst, was hier der Paulus sagt, naja, da wird es doch schon anders, gell? Und er sagt in 1. Thessalonicher 1, Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Das ist das mit über unserem Text. Indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, ich hole meine Freude aus dem Reich Gottes. Und wenn es dann hier in dieser Welt elend wird, dann ist es einfach der Normalfall. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Das sagt doch der Paulus, das ist die wahre Nachahmung vom Herr Jesus und von mir. Das Geistliche ist deine ganze Freude und das Weltliche, naja. Aber predige das die Leute. Dann sagen sie, wenn du das predigst, kommen die Leute nicht mehr. Soll ich ganz ehrlich sagen, was ich denke? Lass sie fort. Wenn die Leute nur kommen, weil du ihnen das predigst, was sie hören wollen, dann soll sie fortbleiben. Die will ich nicht. Ich will in der Versammlung keine Leute, die das wollen, was sie wollen. Ich will Leute, die Gott suchen. Und wenn dann die ganze Versammlung zusammenschruft auf 5 Leute, das ist okay, wenn es von Gott her gegeben ist. Ich habe Versammlungen gesehen. Ich hatte eine im Schwarzwald. Es waren 5 Leute. Der Bruder hat mir mal ganz, ganz schüchtern angerufen. Wenn du am Sonntag kommst, werden wir 5 Leute sein. Ich sage, ja. Sagt er, ich, meine Frau, du, deine Frau und ein Gast. War nicht die schlechteste Versammlung. Wisst ihr, wenn Gott das so gibt, dann kann Gott trotzdem Gnade geben ohne Ende. Ich war schon bei Versammlungen mit 1500 Leuten. Da ist eine Versammlung gewesen, da war Atmosphäre wie im Eiskeller. Da hast du wirklich den Wunsch gehabt, raus aus dem Ding. Du musst bereit sein, alles vom Geistlichen zu erwarten. Und das, was drumherum geht, ist zweitrangig. Das ist Paulus. Das ist ihn nachzuahmen. Wisst ihr, wenn ihr das einmal guckt, Johannes 12, 26, Johannes 13, 34, Johannes 15, 9, das ist alles das, wo der Herr Jesus sagt, folgt mir nach. Das siehst du um Paulus. Da könnt ihr die Stelle in Ruhe lesen. Philipper 2 haben wir schon gelesen. Jetzt guckst du einfach die Praxis an. 2. Korinther 4 und 2. Korinther 6 ist das hohe Lied der Nachfolge und des Nachahmen des Paulus. Er sagt, Vers 1, das ist schon mal ganz zentral. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Das heißt, er lässt nicht zu, dass er entmutigt wird. Wisst ihr, was heißt? Du bist so stur geistlich, dass du nicht aufzuhalten bist. Du kannst dich von keinem Menschen letztendlich entmutigen lassen. Du kannst dich von keinem Zustand, von keiner Führung letztendlich entmutigen. Mutige lassen, weil du bist ein Sklave Jesu Christi. Du wartest alles von ihm. Alles, was von ihm kommt. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Das nimmst du für dich und das ist der Normalfall. Jetzt rede doch mal mit den Gläubigen, ob die so denken. Die denken doch völlig anders. Die denken wie die Amerikaner. Die haben nichts gegen Amerikaner. Aber die haben was erfunden, das ist für mich der Horror. Gemeindewachstumsbewegung hat einen Mann erfunden, der heißt Unchurched Harry, der unkirchliche Harry. Die haben was gemacht, die haben gesagt, was wollen wir denn für Leute? Dann haben sie gesagt, wir wollen Leute, die eine gute Situation haben. Finanziell, das wäre gut, dann gäbe es uns Geld. Sie sollen ein hohes Niveau haben, dann können wir schön mit ihnen auf hohem Niveau verkehren, auch in der Verkündigung. Sie sollen anständig sein, sie sollen gute Atmosphäre haben, so gehobenes, sagen wir, ja, mittleres Bürgertum. Und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, was wollen diese Leute? Sie haben einfach geguckt, was haben die für Bedürfnisse? Haben sie ihre ganze Gemeindearbeit nach diesen Bedürfnissen ausgerichtet. Und nach kurzer Zeit sind diese Gemeinde explodiert. Die hatte Gemeinde mit 4000 Leuten und allem. Wisst ihr, was es ist geistlich? Hurerei. Das ist geistliche Hurerei. Es ist mir völlig egal, ob ein Millionär kommt. Ich hatte im Geschäft, hatte ich alles. Vom wirklich sozial zerbrochene Menschen bis zum wirklich Hyperreicher. Ich habe auch die Gescheiterte gehabt. Ich habe die gescheiterte Leute gesehen und gehabt als Kunde, die mit dem Innenminister ausgeritten sind, den ich dann im Supermarkt bin. Ich glaubert mit 2-3 Leuten von der Bank und habe ich das Auto abgenommen. Habe ich alles erlebt. Wisst ihr, von daher brauchen wir nichts erzählen. Mir ist es völlig egal, ob hier ein Intelligenter oder ein Einfältiger zur Tür reinkommt in der Gemeinde. Mir ist es völlig egal, ob der reich ist oder ob der arm ist. Ist mir auch völlig egal. Wenn der kommt, um des Herrn Jesus willen, dann sind wir auf der Ebene, wo der Paulus lebt. Dann freue ich mich, dass ein Mensch kommt, der Gott sucht. Und so baut man Gemeinde. Es gibt keinerlei menschliche Interesse. Und das ist das, was der Paulus sagt. Du brauchst nicht enttäuscht sein. wenn es nicht läuft, wie du willst. Du brauchst nicht enttäuscht sein, wenn nicht die Leute kommen, die du willst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und dann sagt er, wir lehnen die schädlichen Heimlichkeiten ab. Wir fälschen auch nicht das Wort Gottes. Heute wird teilweise das Wort Gottes gefälscht. Heute wird getrickst auf alle Ebenen, nur dass die Leute angenehm ist. Man macht Übersetzungen, wo man sagt, die können sie verstehen. Sollen die es verstehen können? Wenn Gott jemand das Wort Gottes aufschließt, ich habe früher, bevor es die Revision von der Schlachter hatte, ich habe früher jedem, mit dem ich geredet habe oder evangelisiert habe, ich habe denen eine unrevidierte Schlachterbibel in die Hand gedruckt. Das war noch mehr altes Deutsch. Ich habe nicht einen gefunden, der Gott gesucht hat, ausdrücklich, der das nicht verstanden hat. Hat jeder verstanden. Wenn er will. Wisst ihr, wir denken menschlich und das ist falsch. Und Paulus sagt dann, wir sind vollkommen sauber in allen diesen Bereichen. Indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Er sagt, ich bin vollkommen transparent. Die können sehen, wie ich lebe, die können sehen, was ich tue. Und er sagt dann, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Er sagt, weil die Kraft Gottes, das ist das, was uns prägt. Wieder Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Er sagt, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wisst ihr, der Mensch ist so, der Teufel ist raffiniert, er geht auch zum Gläubigen hin, wenn er in Midlife Crisis kommt. Kennt ihr das? Inzwischen ist es so, dass die Frauen fast schlimmer sind wie die Männer mit der Midlife Crisis. Das ist für mich ganz neu. Dass plötzlich die Frau abhaut. Irgendwann kommst du hin und dann überlegst du, jetzt siehst du, was dein Nachbar gemacht hat. Jetzt siehst du, was dein Verwandter gemacht hat. Und dann denkst du, dir ist was raus. Du hast was versäumt. Hätte ich nicht das gleiche Haus bauen sollen wie er. Hätte ich nicht das gleiche Auto wie er. Hätte ich nicht im Beruf grad höher gehen können. Ja, ist meine Frau, hätte ich da nicht eine bessere kriegen können oder einen besseren Mann. Kennt ihr das? Das ist der Teufel. Und das ist genau das, wo man letztendlich nicht mehr biblisch denkt und sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Alles, was in meinem Leben läuft, ist trotz aller Fehler der Weg Gottes. Und ich lasse mich nicht entmutigen. Und egal was ist, wenn ich gucke nicht zurück. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Vergiss, was du gemacht hast. Soll ich mal hart sagen, es interessiert niemanden mehr. Ist vorbei. Wichtig ist, was du heute tust. Ob du heute vor Gott in Christus bist, du bereit bist, ihm zu dienen, ob du bereit bist, alles so zu machen, wie der Paulus sagt, alles so zu machen, wie der Herr Jesus sagt und ihm nachfolgt, Schritt für Schritt. Dann kommt die Fülle der Gnade Jesu Christi. Dann wird dein Leben aufblühen. Und dann wirst du auch etwas sein, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, dann bist du ein Zeugnis. Und er sagt hier, dann in 6, wie das praktisch geht. 6,3. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in vielem standhaften Ausharren. Ich muss ausharren. Wisst ihr, ich muss stur bleiben. Ich lasse mich nicht erschrecken. In Bedrängnissen. Da steht das gleiche Wort wie, wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Das ist der Normalzustand, dass du Druck hast. Wisst ihr, denkt ihr, mir gefällt das. Ich muss Freizeit halten am Wörthersee. Und habe noch in Inzell übernachtet, weil es mir zu viel war, auf einmal zu fahren. Und habe gedacht, hast du es wunderbar gemacht, alles toll. Dann fährst du auf zweimal, dann wird es stressfrei. Da hätte ich Konferenz gehabt, die wäre mittags um 5 Uhr gegangen bis abends und dann am nächsten Tag der zweite Teil. Wir kriegen einen Kollaps. Denkst du, das gefällt mir? Das gefällt mir doch nicht. Ich liege auch nicht gerne im Notarztwagen, wisst ihr. Meine Frau sagt, ihr denkt, der spinnt, wo ich zu ihr gesagt habe, ruft den Notarzt an. Die haben glaubt, die haben einen Hirnschlag gehabt. Dann haben wir glaubt, Herzinfarkt. Dann haben wir gesagt, wenn es das nicht ist, dann müssen es die Gehörknöchel sein. Das kann ja nicht sein, ich habe ein Bild. Wenn ihr das Bild seht, denkt ihr, der ist am Ende. Ich habe Beate Foto in die Hand gedrückt und gesagt, gibst du mich da, wenn man sieht, wie ich aussehe. Doch, das musst du aufheben, dass das in Erinnerung ist. Dann haben mich die Ärzte durchgecheckt. Wisst ihr, was ich hatte? Nix. Gar nichts. Nichts Geringste. Entschuldigung, ich konnte nicht immer mehr Auto fahren. Ich konnte den Kopf nicht immer so drehen oder so. Aus, vorbei. Ich konnte nicht mehr fahren. Dann war mir es klar. Teufel versucht, das zu verhindern. Dann habe ich geschlafen, eine Nacht. Die haben gesagt, wenn du eine Nacht geschlafen hast und am anderen Morgen sind die Symptome nicht mehr da, dann darfst du wieder. Und morgens war ich nur leicht wackelig, aber dann war mir es klar. Ich lasse mich nicht ermutigen. Habe ich gesagt, wir fahren jetzt in den Wörthersee, jetzt werde ich die Konferenz halten. Und dann habe ich die Konferenz, die 2 Tage ging, in einem Tag halten. Ging auch. Hat alles geklappt. Gespräche. Am nächsten Tag bin ich nach Melk gefahren, 60 Kilometer vor Wien, sind immerhin rund 5 Stunden, habe die nächste Konferenz gehalten. Ging auch, obwohl ich gewackelt habe. Jetzt könntest du ja sagen, oh Herr, jetzt muss ich so viel tun für dich. Jetzt müsst doch du gucken, dass mir völlig gut geht. Das ist doch nicht mein Problem. Wenn der Herr sagt, es ist gut, dass du wackelig bist, dann bin ich halt wackelig. Macht er was? Sklave Jesu Christi, ich lass mich dich ermutigen. Ich tue, was du willst, das ist mir doch völlig egal. Dressiert mich nicht. Wisst ihr, Paulus ist hier eindeutig. Er sagt, in Nöten. Wir können in Nöte kommen. Da können die Nöte kommen durch eigene Schuld, durch fremde Schuld, durch Menschen, durch alles Mögliche. Er sagt, in Gefängnissen, in Ängsten, unter Schlägen, Unruhe, Mühe, Wache, Faste. Er sagt, es kann alles schiefgehen, aber auch in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungehörigter Liebe. Es gibt Täler, das ist normal, dass ein Gläubiger Täler hat. Das wunderbare geistliche Zeit hat oder dass ihm dreckig geht. Im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit. Er sagt, unter Ehre und Schande, manchmal wirst du beschimpft. Was denkt er, was sie zu mir schon alles gesagt haben? Mir haben sie schon gesagt, du bist nicht bekehrt. Mir haben sie schon gesagt, du hast dich nie von deinen früheren Verfehlungen gereinigt. Was denkt er, was die mir alle schon der Hals gehängt haben? Interessiert niemand. Bei guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und Wohlbekannt. Wisst ihr, das spielt überhaupt keine Rolle, ob du angesehen bist, ob sie dich mögen, ob nicht. Das ist alles egal, ob du betrübt bist, ob du fröhlich bist. Das interessiert niemand. Paulus sagt klipp und klar, ich lasse mich nicht entmutigen. Ich gehe da durch, koste es, was es wolle. Römer 6,6, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin tot. Ich bin tot für den Körper, ich bin tot für die Sünde, ich bin tot fürs Gesetz, ich bin tot für die Welt. Herr, mach mit mir, was du willst. Das ist das, was Paulus will. Das ist genau das, was er hier meint. Ahmt mich nach. Ich habe jetzt nur seine Lehre zusammengefasst. Und ich habe jetzt nur mal die Stelle rausgenommen, wo er zeigt, wie er das praktisch macht. Ganz praktisch. Und er sagt in Galater 6, ich bin für die Welt gekreuzigt und die Welt ist für mich gekreuzigt. Ich lebe zwar in der Welt, aber ich bin Sklave Jesu Christi. Meine ganze Freunde kommt aus dem Herr Jesus. Wieso? Und wir haben es ja noch gut. Wir haben keine Verfolgung, gar nichts. Und dann sagt der 1. Korinther 7, ab 29, gebrauche die Welt, als gebrauchtest du sie nicht. Er sagt vorher, sei verheiratet, als wärst du es nicht. Er sagt ganz einfach, du lebst als normaler Mensch, du bist in allem normal. Aber wenn es hart auf hart geht, bist du nur ein Sklave Jesu Christi. Nur jemand, der Paulus nachhat. Nur jemand, der dem Herrn Jesus nachfolgt. Du tust nur das, was er will. Das heißt zu Deutsch, auch mein Sturkopf ist mit Christus gekreuzigt. Versteht ihr? Und das ist manchmal schwer. Meine Seele, die ja vor Bedürfnisse überquillt, ist mit Christus gekreuzigt. Römer 6. Ich muss jetzt ganz einfach Entscheidung fällen, ob ich dem Paulus nachahmen will und damit der Herr Jesus oder ob ich es bleiben lassen will. Und die Frage ist, das wisst ihr, Paulus, der Text ist, der hat es in sich, er sagt, es geht ums Kreuz. Glaubst du, dass du mit Christus gekreuzigt bist? Glaubst du, dass er dich rekrutiert hat, dass du sein Sklave bist, dass er das alles bestimmt? Glaubst du das? Dann zeige ich dir es, wie man es macht. Das ist das Nachahmen. Er zeigt es ganz einfach. Ich mache euch einen Vorschlag. Lest einmal 2. Korinther 4 und 6 ganz, ganz, ganz langsam durch. Ganz langsam. Lasst es auf euch wirken. Dann lest einmal die Apostelgeschichte und guckt einmal, wie Paulus reagiert hat. Er wurde gesteinigt. Wisst ihr, was Steinigung ist? Müsst ihr mal mit Steinigung auseinandersetzen. Er ist so gesteinigt worden, dass man geglaubt hat, er ist tot. Dann war es nicht ein bisschen. Der muss ausgesehen haben wie ein Blutklumpen. Wisst ihr, was der tut? Das hat mich am meisten schockiert. Nachdem die weg sind, wo ihn gesteinigt haben, kommen seine Jünger. Jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir ins Krankenhaus. Der steht auf, lässt sich in die nächste Stadt schleifen, wohl ein bisschen abputzen. Und vor Gott ist ihm klar, ich muss predigen. Geht auf den Marktplatz, predigt wieder. Halbtot, mit dem vollen Risiko, dass wieder passiert. Kann man das machen? Ja. Wer ist verantwortlich für einen Sklave? Sein Herr. Wer ist verantwortlich für mich, wenn ich wirklich bekehrt bin? Mein Herr, nicht ich. Jetzt muss ich nur gucken, wie macht's der Paulus und wie macht's der Herr Jesus. Wenn ich wissen will, beim Herr Jesus, wie es gemeint, dann gucke ich, wie der Paulus genau das ausgelegt hat, was der Jesus uns vormacht. Das ist aber ein Problem. Das gebe ich ganz offen zu. Das ist ein Gedanke, wo sich die meisten Gläubigen drum drücken. Aber selbst wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen, es ist nicht einfach. Es ist ein Kampf. Das ist das, was der Paulus mit Hypomone im Griechischen nennt. Unten bleiben. Ich habe es immer gemerkt, wie im Schützengraben. Du musst den Kopf einziehen. Unten bleiben. Du musst dem Lamme folgen. Wisst ihr, was dann steht? Du sollst dem Lamme folgen, wohin? Wohin es geht. Wohin er geht. Eigentlich fängt es an mit einer ganz kindlichen Willensentscheidung. Will ich menschlich denken oder will ich geistlich denken? Will ich nach der Menschen ihrer Meinung gehen und nach der Bibel? Will ich dem Paulus wirklich insofern die Ehre gebe, dass ich ihm praktisch nachfolge, dann folge ich in Wirklichkeit dem Herr Jesus nach. Und wenn ich das mache, folge ich in Wirklichkeit dem nach, was Gott persönlich vorgegeben hat. Oder mache ich, was ich will. Und dann, da kommen wir so gut wie das nächste Mal dazu, dann erklärt Paulus, warum. Er sagt, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist, wir gehören nicht hierher. Wir sind Fremdlinge auf Erde. Ich werde jetzt 68. Aber ich komme mir vor wie 20, innerlich. Schau, biblisch richtig. Die Bibel sagt, innerlich wird dein Mensch dauernd erneuert. Du bleibst innerlich frisch. Aber wenn ich einmal sehe, wie schnell das weggegangen ist, wie schnell ist das gegangen? Ich weiß nicht, wo ich mich bekehrt habe. Das ist brutal. Kann man sich nicht vorstellen. Da war ich 22. Wenn ich jetzt sehe, wie schnell das gegangen ist. Wenn ich sehe mein Berufsleben, wenn ich sehe mein geistliches Leben, Gemeindeaufbau, alles das, wie das gegangen ist. Wie ein Geschwätz, so schnell ist das weggegangen. Was hindert uns die paar Jährchen, die jeder von uns noch hat, wirklich, ich sage immer so, es ernst zu nehmen und zu beginnen, an Paulus nach seinem Muster nachzufolgen. Und dann wird Gott aus dem Rest überfließende Gnade und überfließende Segen machen. Aber es ist wieder das alte Lied, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich habe selber in der Hand, ich kann die Entscheidung fällen, ja oder nein. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir möchten dir nachfolgen. Du hast klipp und klar gesagt, folge mir nach. Und du hast uns der Apostel Paulus als Musterbeispiel, als Vorbild gegeben, wie man das macht. Und du siehst, wie unsere Seele oft ganz andere Wege gehen will, wie unsere Prägung, unser menschliches Gehirn, aber auch unsere Lüste, unsere eigene Interesse oft dir so quer geht. Gib uns doch den Mut, Freunde des Kreuzes zu sein, dass wir von ganzem Herzen annehmen, dass wir der Welt gestorben sind, dass wir der Sünde gestorben sind, dem Gesetz gestorben sind, auch aller Frömmigkeit gestorben sind und dass wir mit dir auferstanden sind, jetzt nur noch dir folgen, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade. Es ist die höchste Kunst der Nachfolge und keiner von uns kann das und ich bitte dich einfach, dass du jeden von uns an der Hand nimmst und hier Schritt für Schritt jeden in diese Gnade hineinführst. Dafür danke ich dir. Amen.